SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
98% der Unternehmen bei uns im Saarland sind mittelständische oder kleine Unternehmen. Und die sollen jetzt besonders gefördert werden. 200 Millionen Euro hat die saarländische Landesregierung zur Förderung versprochen. Jetzt ist klar, wie ein Teil des Geldes verwendet werden soll. Wirtschaftsminister Jürgen Barke hat das neue Förderprogramm vorgestellt, bei der kleinere Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt werden sollen. Darum geht es erstmal. Darüber spreche ich mit Denise Friemann aus der Landespolitikredaktion hier bei uns. Denise, ja, wie genau soll denn die Förderung aussehen und für was kann man sie beantragen?
Also das grundsätzliche Ziel ist laut Wirtschaftsminister Barke von der SPD, die Innovationskraft des Mittelstandes zu stärken. Das sei gerade jetzt wegen der Wirtschaftskrise in Deutschland, die wir ja haben, umso wichtiger. Und dieses Förderprogramm Digital Invest heißt das, das teilt sich in zwei Bereiche. Es gibt einmal die Basisförderung und für Projekte, die darunter fallen, können kleine und mittelständische Unternehmen bis zu 12.500 Euro bekommen. Mhm. Dabei geht es um bereits bestehende Geschäftsprozesse, die optimiert werden sollen. Barke hat dazu auch ein Beispiel genannt.
Wenn zum Beispiel ein Dachbäckerbetrieb, der eine Dachsanierung nach dem Sturm machen muss, sich eine Drohne anschafft, um die Dachvermessung und die Schadensaufnahme digital machen zu können und dann auch digital ein entsprechendes Angebot erstellt, dann muss keiner mehr über die Leiter auf das zerstörte Dach klettern. Das heißt, es ist ein Stück weit weniger risikobehaftet, es geht schneller, es geht digital.
Denkbar wäre aber auch zum Beispiel der Aufbau eines Online-Shops oder auch die Verbesserung der Cybersicherheit für eben so eine Art der Projekte. Und dann gibt es noch die Plusförderung, die wird mit bis zu 20.000 Euro für einzelne Projekte unterstützt. Und die soll Unternehmen zum Beispiel bei der Einführung von KI oder VR, also Virtual Reality Programmen und Geschäftsmodellen unterstützen. Zum Beispiel könnten durch diese KI-gestützten Programme Geräte digital überwacht und auch gewartet werden. Also von zu Hause aus quasi, könnte man so sagen. Wenn dann beispielsweise eine Maschine kaputt geht, dann sieht man das eben nicht erst morgens bei Schichtbeginn, sondern schon vorher und kann eben auch digital eingreifen.
Jetzt wissen wir ja, in Deutschland ist es ziemlich schwierig manchmal Anträge zu stellen für Förderungen, aber es soll ja eigentlich alles ganz einfach gehen. Welche Voraussetzungen müssen diese Unternehmen denn erfüllen?
Also der Antrag, der soll auf jeden Fall online gestellt werden können und das auch schon ab nächstem Monat, also ab 1. Februar. Und die einzige Voraussetzung ist eigentlich, dass das Unternehmen klein oder mittelständisch ist. Klein bedeutet dabei bis zu 50 Mitarbeitende und mittelständisch bis zu 250 Mitarbeitende. Und dann muss das Projekt eben noch irgendetwas mit digitaler Transformation zu tun haben. Das sind dann zum Beispiel eben diese Projekte, die ich gerade genannt habe. Mhm. Wichtig zu wissen ist aber auch, die Landesregierung, die wird nicht die kompletten Kosten für die einzelnen Projekte übernehmen, sondern bei kleinen Unternehmen immer die Hälfte und bei mittelständischen Unternehmen 30%. Wie das genau aussehen soll, das soll aber dann noch in einer Infoveranstaltung erklärt werden.
Die Förderung soll geplant jetzt bis 2028 laufen, bis Ende des Jahres 2028, insgesamt 6 Millionen Euro Budget. Das ist ja dann nur ein ganz kleiner Teil von den versprochenen 200 Millionen für den Mittelstand im Saarland. Gibt es denn für das restliche Geld schon Pläne?
Ja, also zumindest gibt es einen groben Plan. Der Wirtschaftsminister hat gesagt, das sei jetzt eben nur ein erstes Projekt, das aus diesem 200-Millionen-Euro-Topf, der ja auch Teil des Transformationsfonds ist, bezahlt wird. Zu weiteren Förderprogrammen sei man aber gerade in der Abstimmung.
Auf der Grundlage von uns entwickelter Säulen, die im Bereich Energie, Innovation und Eigenkapital ausgebildet werden sollen. Wir haben hier etwa in der Energiesäule angedacht, ein Flottenumstellungsprogramm für die mittelständische Wirtschaft in unserem Land, etwa Umstellung auf alternative Antriebe bei der Produktion bis hin zu Speicher. Wir haben in der Innovationssäule Themen adressiert wie Forschung und Entwicklung. Und mit dem Förderprogramm reizen wir an, dass auch aus dem Mittelstand Aufträge in Forschung gegeben werden. Und in der Säule Eigenkapital sehen wir vor, dass die Eigenkapitalbasis in Unternehmen gestärkt wird.
Ja, bis Ende des Jahres soll dann aber dann tatsächlich auch feststehen, wofür das restliche Geld verwendet werden soll.
Danke, Denise Friemann, für die Infos. Mittlere und kleinere Unternehmen im Saarland können also Förderungen kriegen, wenn sie sich digitaler aufstellen. Wirtschaftsminister Barke hat heute die erste Förderrunde vorgestellt. Ob das jetzt die Lösung ist, darüber spreche ich gleich mit dem Chef unserer SR-Wirtschaftsredaktion. Wir bleiben bei dem Thema Förderprogramm für den saarländischen Mittelstand. Die Landesregierung hat heute die erste Förderung für mittlere und kleine Unternehmen vorgestellt. Dachdeckerbetriebe, Bäckereien oder auch IT-Unternehmen sind damit unter anderem gemeint. Und da geht es ums Digitale, haben wir gerade gehört. Wir wollen das jetzt einordnen und zwar mit dem Chef unserer Wirtschaftsredaktion beim SR, Wolfgang Wirtz-Nentwig. Wolfgang, ja, gucken wir doch erstmal, reicht der heute vorgestellte Fördertopf von 6 Millionen Euro aus?
Ja, also diese erste Digitalisierungsförderung ist ja nur der erste Teil eines Mittelstandspakets von insgesamt 200 Millionen Euro. Die 6 Millionen sind sicher keine Megasumme, zumal über mehrere Jahre verteilt. Aber staatliche Förderungen sollen ja auch nicht Investitionen ersetzen, sondern unterstützen und ermuntern und auslösen. Alles andere hat in der DDR auch nicht funktioniert und so ist es im Saarland heute auch noch. Und oft fehlt ja nur ein kleiner Schubs, ein Anreiz. Und deswegen ist das immerhin mal besser als nichts im Rahmen der Möglichkeiten, weil ein Anfang, aus dem man schon was machen kann.
Aber jetzt mal ganz platt gefragt, Beispiel KI-Förderung haben wir ja gerade von Denise gehört. Ist es das, was der saarländische Mittelstand gerade braucht oder geht das nicht an den Bedürfnissen vorbei? Der IHK-Geschäftsführer Frank Thome hat heute in der Mittagssendung zum Beispiel eine Senkung von Standortkosten gefordert.
Ja, also da war Jürgen Barke heute ganz klar in seiner Ansage, die deutsche und damit auch die saarländische Wirtschaft steckt in einer Strukturkrise und mit ein bisschen Salbe ist das alleine nicht zu lösen. Da muss auf allen Ebenen angepackt werden, also lokal, in den Bundesländern, vom Bund und auf EU-Ebene. Und gerade kleine und mittlere Betriebe tun sich schwerer, als große Konzerne neue Techniken zu installieren und ins Laufen zu bringen. Die sind aber für die Effizienz und die Konkurrenzfähigkeit genauso wichtig wie die eigentliche Arbeit. Und die großen Konzerne sind da im Vorteil gewissermaßen. Das muss man auch ausgleichen. Und für vieles gibt es da eben keine internen Fachleute zum Beispiel. Man ist mehr auf externe Beratung angewiesen. Hm. Es fehlt auch an Geld für Investitionen, gerade auch in diesem Bereich. Da wird dann lange gespart, bis es dann vielleicht nicht mehr geht. Jürgen Barke hat auch darauf hingewiesen, dass die saarländischen KMUs, die kleinen und mittleren Unternehmen, im Vergleich zu anderen auf Bundesebene mit der Eigenkapitaldecke besonders dünn sind. Und deswegen ist dort eine Subvention wichtig. Aber das ist natürlich nicht insgesamt ausreichend. Es muss auf allen Ebenen viel mehr passieren, natürlich.
Es gab immer wieder Kritik daran, dass die Landesregierung den Mittelstand zu wenig fördert und die Industrie dagegen zu viel oder da sehr viel Geld reinsteckt. Dabei sind 98% der Unternehmen im Saarland kleine und mittelständische Unternehmen. Also ist das jetzt auch die Antwort darauf und auch die Lösung?
Also da gilt auch, man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Große Player aus der Industrie sind auch aus vielen Gründen wichtig. Sie haben Ausstrahlung für das Image des Landes. Sie tragen zum Image auch nach außen bei. Sie tragen zum Bruttoinlandsprodukt, zum Export besonders stark bei. Sie sind Auftraggeber und Impulsgeber auch für andere Unternehmen rund drumherum. Sie können meistens auch bessere Löhne und Gehälter zahlen als kleine Unternehmen. Mhm. Deshalb versucht die Politik immer, Neuansiedlungen erstmal groß zu denken. Wenn das gelingt, wie früher bei Ford oder bei ZF, dann profitiert das ganze Land unter Umständen jahrzehntelang davon. Allerdings, den Mittelstand darf man auch gleichzeitig nicht vernachlässigen, aber man muss auch ehrlich sein, die Kapazitäten an Geld, Personal und Zeit sind begrenzt und ein kleines Land, wie wir nun mal sind, ist dann natürlich gegenüber größeren Einheiten auch ein Stückchen im Hintertreffen.
Ja, du hast ja schon von der Gesamtförderung von 200 Millionen gesprochen. Jetzt kommt das alles so scheibchenweise. Was denkst du, ist der Grund, dass der Landesregierung ein Gesamtkonzept für den Mittelstand fehlt?
Ja und nein, es gibt ja nicht den Mittelstand, die Märkte sind verschieden und es gibt eine breite Palette an teilweise sogar ganz widersprüchlichen Problemen. Die einen haben zu wenig Kunden und Aufträge, die anderen suchen verzweifelt Personal, weil sie Aufträge hätten, die sie aber nicht abarbeiten können. Und da muss man, gerade wenn jetzt die Boomer in Rente gehen, sind viele Betriebe ja auch in einem Umbruch gerade. Und Förderprogramme sollen auch keine Strohfeuer auslösen, sondern langfristig und verlässlich angelegt sein. Die Unternehmen brauchen ja auch Zeit, sich an veränderte Situationen, an neue Strukturen anzupassen. Wir bekommen ja bald eine neue Bundesregierung und ich bin ganz sicher, da wird man über viele wirtschaftliche Themen nochmal ganz grundsätzlich neu diskutieren. Das wird eine spannende Zeit werden und diese neue Regierung wird sich erstmal in vielen Themen ganz neu sortieren. Und dann wird es spannend, das über das Jahr als journalistisch auch zu beobachten.
Ja, im besten Fall spannend, würde ich sagen. Danke, Wolfgang Wirtz-Nentwig aus der SR Wirtschaftsredaktion. Wir haben über die Förderung für mittlere und kleine Unternehmen im Saarland gesprochen. Heute wurde ein erstes von mehreren Förderprogrammen vorgestellt. Warum sollen alle Steuerzahler dafür blechen, wenn sich ein Paar bei Fußballspielen nicht benehmen können? Diese Diskussion und diese Frage wird seit 10 Jahren diskutiert und aufgeworfen. Anstoß war das Bundesland Bremen, das die deutsche Fußballliga für den Einsatz bei einem Spiel Werder Bremen gegen den HSV Hamburg zur Kasse gebeten hat. Ich rede jetzt hier von Polizeikosten. Damals knappe 400.000 Euro. Der Streit ist vor Gericht gelandet, am Ende vor dem Bundesverfassungsgericht. Und das hat heute geurteilt, ja, das Ganze ist rechtens. Profiklubs können für den Polizeieinsatz bei Hochrisikospielen zur Kasse gebeten werden. Auch hier im Saarland. Innen- und Sportminister Reinhold Joos hat heute Mittag im Interview hier auf SR3 schon gesagt, dass er das ganz gut findet und lässt jetzt prüfen, inwieweit das Urteil im Saarland anwendbar ist. Er macht auch schon einen Vorschlag, wie das Ganze organisiert werden könnte.
Das Beste wäre, man erinnert sich an das, was Anke Rehninger 2019 mit der sogenannten Fondslösung auch in die Diskussion gebracht hat. Das ist nämlich insbesondere aus der ersten und zweiten Liga die entsprechenden Teams, die DFL, die ja mit diesem Spielbetrieb viel Geld macht und in einen entsprechenden Fonds einzahlen und daraus dann diese Mehrkosten für sogenannte Hochrisikoveranstaltungen mit Blick auf die Polizeikosten nicht weiter der Allgemeinheit in Rechnung gestellt werden, sondern abgegolten werden durch die, die damit Gewinne einfahren.
Ja, hier im Saarland ist davon im Moment nur Zweitligist SV Elversberg betroffen. Das Urteil gilt bisher nur für die erste und zweite Fußball-Bundesliga. SVE-Vizepräsident Sven Hoffmann zeigte sich entspannt nach dem Urteil.
Zuerst muss man mal als Verein akzeptieren, wenn die höchste Judikative, sprich der Bundesgerichtshof, so eine Entscheidung getroffen hat, das zu akzeptieren. Zum Zweiten war die SV Elversberg in den letzten Jahren, was Hochrisikospiele oder sogenannte Rotspiele anbelangt, sehr selten in der Situation, dass die in Elversberg stattgefunden haben.
Ja, anders sieht es beim 1. FC Saarbrücken aus. Da gibt es schon mehr Hochrisiko- oder Rotspiele. Der ist aber bisher noch nicht betroffen, weil er ja in der dritten Liga spielt. Ob das Urteil auch Auswirkungen auf die dritte Fußballliga hat, das bleibt abzuwarten. Der FCS wollte sich jedenfalls auf SR-Anfrage zu dem ganzen Thema noch nicht äußern. Ja, das war wirklich ein Unfall mit riesigen Folgen, als Anfang Dezember ein mit Schrott beladenes Güterschiff nahezu ungebremst in das Tor der Moselschleuse zwischen Cochem und Koblenz gefahren ist. Seitdem ist die Schleuse gesperrt. Es gab bis Ende Dezember Notschleusungen von allen Schiffen, die unter anderem auch hier im Saarland deswegen feststecken. Der Schaden für die Saarwirtschaft allein ist riesig. Da geht es um einen Verlust von vielen, vielen, vielen Millionen Euro. Deswegen sind alle daran interessiert, dass die Reparatur schnell geht. Das Wasser- und Schifffahrtsamt Mosel-Saarlan arbeitet mit Hochdruck daran. Und heute gab es einen wichtigen Schritt. Das neue Schleusentor, das in Trier gebaut wurde, hat sich auf den Weg gemacht nach Müden, um dort eingebaut zu werden. SR3-Reporter Christian Altmaier war für uns dabei.
Ja, das war schon beeindruckend zu sehen, wie ein 35 Meter hoher Kran so einen Torflügel von einem LKW aus in die Luft gehoben hat. Bis der Flügel dann auf dem Schiff lag, hat es aber dann wirklich nur wenige Minuten gedauert. Für einen erfahrenen Kranführer ist so ein Job ja letztlich auch Routine, wie der mir sagte. Auch wenn die Fracht natürlich Millionen wert ist. Aber nicht nur der Kranführer kann stolz auf sich sein, sondern auch die Mitarbeiter des Trierer Bauhofs des Wasserstraßenschifffahrtsamtes. Die haben die Torflügel für Müden ja schneller fertig gekriegt als ursprünglich gedacht. Und diese Teamleistung freut natürlich auch den leitenden Ingenieur Thomas Heinze, mit dem ich auch vorhin hier in Trier gesprochen habe.
Ich bin froh und glücklich, dass die Tore jetzt schon fertig sind und Richtung Müden auf den Weg geschickt werden können. Und dass wir hier im Großen und Ganzen gute Arbeit abgeliefert haben. Natürlich bin ich sehr stolz auf mein Team, die alles gegeben haben, um diese Zeit zu minimieren, bis das Tor ausgeliefert werden kann.
Und morgen heißt es dann, Leinen los für das Tor. Am Freitag soll es in Müden an der Staustufe ankommen und dann nächste Woche eingesetzt werden. Wenn alles gut geht, ist die Schleuse dann also Anfang Februar wieder in Betrieb.
Das Tor macht sich also auf den Weg nach Müden an der Mosel. Nach Auskunft des Wasser- und Schifffahrtsamtes kann der bisher ja sehr enge Zeitplan eingehalten werden. Viel Zeit ist ja nicht mehr, bis wieder regulär Schiffe durch die zerstörte, ehemals zerstörte, dann Schleuse fahren sollen. Von dem Unfall war auch die saarländische Stahlbranche betroffen. Kurze Hosen oder Röcke, Blusen und Hemden, häufig ein Sakko, manchmal sogar eine Fliege. Schuluniformen sind in Großbritannien zum Beispiel ja ganz normal. Bei uns in Deutschland nicht, in Frankreich auch nicht bisher. Aber dort wird überlegt, welche einzuführen. In einigen französischen Schulen haben die Kinder bereits testweise Uniformen. Dazu gehören auch 6 Schulen in Metz. Sven Wehrmann, SR3-Reporter, hat eine von ihnen besucht und bei Schülern, Eltern und Lehrern nachgefragt, wieso die Erfahrungen sind.
An der Grundschule La Plaine in Metz tragen die Schülerinnen und Schüler seit September testweise eine Uniform. Die Schule hatte sich nicht von sich aus für das Pilotprojekt beworben. In diesem Fall war die Behörde auf die Direktorin Edith Leclerc-Culis zugekommen.
Der Oberschulrat hat mich gefragt, ob unsere Schule am Experiment teilnehmen möchte. Ich habe geantwortet, dass ich es gut fände, davon Anfang an dabei zu sein. Wenn die Uniformen dann in ganz Frankreich eingeführt werden sollten, würden wir schon bereit sein.
Vor der Testphase wurden die Eltern gefragt, ob ihre Kinder bei dem Experiment mitmachen sollen. Und eine deutliche Mehrheit, nämlich 62%, war einverstanden. Einige andere Testschulen in Frankreich haben ein umfangreiches Uniformset aus mehreren Shirts, Pullovern und Hosen. Die Schulbehörde von Metz dagegen hat sich für eine Art Light-Version entschieden. Die Kinder tragen nur ein loses Überzieh-Shirt. Es ist dunkelblau, der Kragen und die Knopfleiste sind gelb. Es bleibt in der Woche in der Schule und soll am Wochenende zu Hause gewaschen werden.
Es ist eine Schuluniform speziell für Metz. Nach der Testphase könnte jede Schule ihr eigenes Wappen draufnähen lassen. Das können die Schülerinnen und Schüler gestalten. Jede Uniform hat eine Seriennummer. Es ist also klar, welchem Kind sie gehört. Sie wurde so konzipiert, dass im Sommer die Ärmel hochgekrempelt und festgeknüpft werden können, um sie kurzärmlich zu tragen.
Bei vielen Kindern kommen die Schuluniformen gut an.
Sie ist okay, sie trägt sich angenehm. Sie wärmt. Im Winter ist das gut. Keiner wird ausgelacht. Mir gefällt sie, weil sie die Farben des Metzer Handballvereins hat.
Bei den Eltern dagegen fällt die Zwischenbilanz sehr gemischt aus.
Ich denke, die Uniform ist gut für die Kinder. Niemand wird diskriminiert. Es ist auch nur ein Überzieh-Shirt, das macht nicht viel aus. Den Rest sieht man weiterhin, die Hose, die Schuhe, die Jacke. Meiner Meinung nach ist das unnötig. Das ist vor allem gut für den Zusammenhalt der Klasse. So fühlen sich keine Kinder ausgegrenzt. So eine Uniform ist nicht schlecht. Lehrerinnen und Lehrer vergeuden viel Zeit, wenn sie die Kinder dauernd ermahnen müssen, die Uniform anzuziehen. Außerdem bräuchte die Schule das Geld an anderer Stelle.
Viele Schülerinnen und Schüler meinen, dass sich durch die Uniformen in der Schule nichts geändert hat. Die Direktorin sieht das etwas anders.
Bei Ausflügen, wenn noch andere Schulen dabei sind, tragen die Kinder die Uniformen mit Stolz. Damit zeigen sie, dass sie zu unserer Schule gehören.
Die Grundschule hat Fragebögen an die Schülerinnen und Schüler ausgeteilt, um zu erfahren, wie zufrieden sie mit den Uniformen sind. Die Auswertung läuft. Auch die Eltern und die Lehrerschaft sollen noch befragt werden. Die Entscheidung, ob ab 2026 an allen französischen Schulen Uniformen eingeführt werden, fällt allerdings in Paris. Die Gesamtkosten würden nach Schätzungen bei 2 Milliarden Euro liegen.
Sven Beermann über eine Testphase von Schuluniformen, unter anderem in Metz, machen sie damit. Frankreich könnte bald, wenn es gut läuft, überall Schuluniformen einführen.